Du hörst Hip-Hop lebt, der 360-Grad-Kultur-Podcast mit mir, Julia Gröschel. Ich bin Musikmanagerin, Eventmanagerin, coache Musikerinnen und Musiker und bin Gründerin meiner eigenen Agentur 6.5. Und jetzt auch Podcasterin. Ich rede mit meinen Gästen über Hip-Hop-Kultur, egal ob auf, vor oder neben der Bühne. Und so ergeben sich wertvolle Tipps für alle, die irgendwas mit Musik machen wollen oder bereits machen. Gündel ist Berliner Geschäftsmann durch und durch. Nach dem krankheitsbedingten Ende seiner Profisportkarriere musste er umdenken und erzählt das erste Mal in einem Podcast von seinem Werdegang, Wertekatalog und wir schnacken gemeinsam darüber, was wir gelernt haben und weitergeben möchten. Long story short, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir reden über sein Custom-Schmuck- und Grills-Business, MZ und Co., das Leben als Tour-DJ bei UFO 361, Mindset, Fake Friends, Day Oneer, neue Ziele und wie Hip-Hop das alles zusammenhält. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten eigenen Podcast. Ich freue mich sehr, dich zu Gast zu haben. Und was viele vielleicht nicht wissen, dass wir beide Day Oneer sind.
Oh, wir kennen schon ein paar Tage, das ist richtig. Und an der Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem eigenen Podcast.
Dank.
Und vielen Dank auch, dass du mich als den ersten Gast ausgewählt hast.
Selbstverständlich.
Weiß ich sehr zu schätzen.
Ich finde es einfach nur krass, dass wir da, wo wir herkommen, da werden wir ja gleich noch drüber sprechen, auch wo wir uns kennengelernt haben, auch in welcher Phase unserer Leben, dass wir jetzt einfach bei JamFM am Kudamm im Studio meinen Podcast aufnehmen, ist halt wirklich verrückt, wenn man sich das alles mal so vorstellt, wie sich das entwickelt hat.
Das ist ein wunderbarer Beweis dafür, wie Energie funktioniert.
Mhm.
So, deswegen nochmal an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Du hast lange dafür gekämpft und das ist auf jeden Fall etwas, was wir im Anschluss hieran auch feiern müssen.
Preach.
Weil wenn wir Sachen nicht feiern, dann wissen wir auch nicht, wofür wir die ganze Zeit arbeiten.
Und in diesem Sinne, herzlich willkommen, Gündel.
Yes, thank you so much.
Ich finde, als ich dir gesagt habe, dass wir den Podcast machen wollen und dass ich dich gern als ersten Gast dabei hätte, waren wir halt so voller Ideen und waren so, okay, wir müssen darüber sprechen. Und ich war so, okay, wir können aber keine 5 Stunden Podcast machen.
Leider nicht.
Können wir schon, aber würde wahrscheinlich niemand mehr zuhören. Daher versuchen wir wirklich, die wichtigsten Themen hervorzuheben und darüber zu sprechen. Und ich würde einfach sagen, dass wir anfangen, da wo du anfangen möchtest, zu erzählen, wie deine Geschichte so started from the bottom mäßig zu hier sitzen wir jetzt, wie du da hingekommen bist und auf dem Weg klappern wir ein paar Themen ab, die wir auch in der Intro schon angesprochen haben.
Ja.
Also von Fake Friends über UFO 361, über Selbstmotivation, über Hustle, Geschäftsmann sein.
Yes,
und diese ganzen Sachen grasen wir einfach ab.
Sehr, sehr gerne.
Deswegen fang gerne an, wo du sagst, wo vorne ist.
Wo vorne ist? Der 18.06.1987. Ein Goldjunge wurde geboren als Frühchen. Ich bin jetzt 35 Jahre alt und ich habe sehr früh gelernt, mir wurde sehr früh beigebracht, Sachen zu manifestieren durch meine Mama. Ruhe sie in Frieden. Und diese Einstellung wurde mir, wenn du so willst, wirklich in die Wiege gelegt. Und ich glaube, 1995 habe ich das erste Mal MJ Basketball spielen sehen. Und dann war für mich klar, ich will Basketball spielen. Ja, und dieses Thema Basketball habe ich lange, lange Zeit manifestiert. Ich habe mit 7 Jahren angefangen, Basketball zu spielen. Ich war sehr früh sehr groß. Deswegen ging es dann für mich auch gleich in die Alba-Jugend und dann habe ich auch für die Berlin-Auswahl gespielt bis zur Jugendnationalmannschaft. Also Sport war lange, lange Zeit ein Riesenthema bei mir.
Mhm.
Bis ich bin dann 2003 nach Amerika gegangen, konnte dort 2 Jahre zur Schule gehen, Basketball spielen, konnte unheimlich viel lernen. Also der Sport hat für mich sogar noch den Zweck erfüllt, ein neues Land kennenzulernen, eine neue Kultur kennenzulernen, eine Sprache zu lernen.
Ja, geil.
Ich bin dann aus Amerika zurückgekommen, habe hier mein Abitur nachgeholt in Langwitz auf der Bröntby. Shoutout an all meine Langwitzer, ist auch der Bezirk, aus dem ich komme. Langwitz 46, Steglitz 41. Liebe Grüße an alle meine Südberliner. Und als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, nach Berlin, um meine Schule weiterzumachen, habe ich angefangen, Football zu spielen. Beim Basketball habe ich dann gemerkt, dass ich langsam aber sicher an eine Grenze komme. Ich war, wie gesagt, sehr früh sehr groß und sehr kräftig. Das war mein Hund.
Das ist unser Special Guest,
Buddy. Heute 17 Wochen alt. Können wir dafür mal einen kleinen Applaus geben? Yeah! Er hat doch noch nicht hier hingepinkelt. Ich bin sehr stolz auf ihn.
Wir sind ja auch zu Gast im Studio.
Richtig.
On air wird er es auch nie gemacht haben.
Niemals. Das macht mein Kind nicht. Ich habe dann gemerkt, dass ich an eine Grenze komme. Ich habe die Jugendnationalmannschaft nicht gepackt und ich war so sehr im Basketball drin, dass es für mich gar nicht in Frage kam, das nur als Hobby weiterzumachen. Also habe ich mich sportlich nochmal umorientiert, habe dann Football gespielt durch die Athletik, die ich vom Basketball hatte. Und ich war trotzdem schwer. Ich habe so zwischen 100, 115 Kilo gewogen. Auf meine 1,83 kam mir das im Football sehr zugute. Im Football war es dann im Endeffekt der gleiche Werdegang. Berlin-Auswahl, auch da bis zur Jugendnationalmannschaft, die habe ich dann nicht gepackt. Und dann bin ich nach Rostock gegangen, weil ich da für einen Drittligisten oder Viertligisten damals gespielt habe. Die hatten riesen Sponsoren und wollten bis in die zweite Bundesliga aufsteigen. Und 2008 war ich dann das erste Mal in meinem Leben an einem Punkt, wo ich sagen konnte, dass der Sport mir meinen Lebensunterhalt finanziert hat. Also der Verein hat eine Wohnung gestellt, mir wurde ein Auto gestellt, die haben sich darum gekümmert, dass ich einen Ausbildungsplatz kriege in Rostock. Ich habe dann eine Saison da gespielt und habe dann im Dezember 2008, da war ich 21 Jahre alt, eine Herzmuskelentzündung kassiert. Ja, hört man oft, ist in meinem Fall, so wie bei den meisten anderen auch, wenn du einen Infekt hast, also krank bist, und dich nicht auskurierst, diesen Infekt, wie man sagt, verschleppst. Dieser Infekt hat sich bei mir auf dem Herzmuskel abgelegt und hat dafür gesorgt, dass ich fast verreckt bin. Und ich bin, meine damalige Freundin hat mich gezwungen, ins Benjamin Franklin Krankenhaus zu gehen. Da um die Ecke bin ich auch groß geworden. Ich hatte meine Sachen schon gepackt, war eigentlich wieder auf dem Weg nach Rostock, wollte eine Mitfahrgelegenheit kriegen und der hat mich nicht gehen lassen. Wir sind dann zusammen in die Notaufnahme und die haben mich halt direkt da behalten. Ich bin dann da auch schon ohnmächtig geworden, also die haben mich dann mit einem Defibrillator erstmal wieder zurückgeholt. Wow. Und dann halt die komplette Kiste, Herzkatheter gelegt und ich war dann 5 bis 6 Jahre komplett raus. Raus heißt kein Sport, ich durfte nicht mal schwere Einkaufstüten die Treppen hochtragen, weil die Gefahr auf einen Herzinfarkt da war.
Wie alt warst du da?
21. Ich war da 21 und natürlich in der Zeit wusste ich damit gar nichts anzufangen. Ne? Ich saß da und auch gläubiger Mensch, wie ich bin, ne, energetischer Mensch, habe ich die Hände gefaltet und gefragt, was soll das? So, ne? Warum? Also ich bin jetzt endlich nach über 10 Jahren an einem Punkt, nach 14 Jahren an einem Punkt, wo ich hin wollte. Ich verdiene mein Geld mit dem Sport und auf einmal wird mir diese Wand hochgezogen.
Mhm. Du hast und vor allem auch Erfolg damit gehabt.
Ganz
genau. Das hat sich endlich ausgezahlt.
Ganz genau. Ich war endlich an einem Punkt, wo ich sagen konnte, cool. So, ne, das, was ich mir die Jahre zuvor gewünscht habe, das ganze harte Training, da gehört ja unheimlich viel dazu. Kontinuierlich hart trainieren, kontinuierlich auf deine Ernährung achten. Ich hatte zu der Zeit 9-mal Training die Woche. Ich hatte vor der Schule Training, ich hatte während der Schule sind dann für die Sportler 2-3 Stunden ausgefallen, da war nochmal Training. Dann von Langwitz bis hinten Eberswalder Straße, damals zu Alba, also wirklich sehr, sehr viel geopfert. Und auf einmal stand diese Mauer vor mir und ich wusste nicht, wie es weitergehen soll, weil mir die Ärzte ganz klar gesagt haben, das Thema Leistungssport musst du abhaken. So, weil selbst wenn du wieder an einen Punkt kommst, wo du Sport machen kannst, Leistungssport wird dich töten. Das haben die mir ganz klar gesagt, mein Organismus ist nicht mehr dafür gemacht, diese ganze Power rauszuhauen. Und mit 21 ist es natürlich schwierig, das zu akzeptieren. Das will keiner hören. Mit 21 denkt auch niemand an sein Herz. So, weißt du? Heute mit 35 kann ich sagen, dass das mitunter die wichtigste Erfahrung in meinem Leben war für mich, weil sich in den Jahren danach mein Mindset um 180 Grad gedreht hat. Wie gesagt, ich war schon immer ein sehr energetischer Typ, aber Sachen, die für mich einen unheimlich hohen Stellenwert hatten, waren auf einmal scheißegal. Und andere Sachen, auf die ich gar keinen Wert gelegt habe, wie zum Beispiel, dass ich morgens die Augen aufmache und mein Herz in der Sinuskurve schlägt, das war ja normal für mich. Aber ab dem Punkt, wo ich gemerkt habe, so, scheiße, wenn das Herz nicht funktioniert. Und Herz ist ja ist jetzt nicht so, als wenn du den Arm brichst, ne? Sondern wenn die Pumpe nicht läuft, dann ist dein ganzer Organismus gevögelt. Genau. Und ich habe schon öfter über diese Situation gesprochen und ich sag immer das Gleiche. Ich wünsche so vielen Menschen, dass sie, ich wünsche niemandem diese Erfahrung zu machen, aber ich wünsche jedem das Mindset da, was ich danach daraus gezogen habe für mich.
Den Aha-Moment.
Den Aha-Moment. So, das wünsche ich jedem, weil, wie es oft so ist, ne, wir als Menschen müssen meistens erstmal an einen Punkt kommen, wo es hart knallt, damit wir verstehen, wie wertvoll dieses Leben ist, ne? Und wie, es ist einfach nicht gegeben, dass du morgens die Augen aufmachst und deinen Tag angehen kannst, wie du es gewohnt bist. Genau, und das hat auch sehr viel dazu beigetragen, dass ich mich dann auch wieder umorientieren musste. Also ich habe am Anfang gesagt, dass ich sehr früh angefangen habe zu manifestieren. Ne, das wurde mir von meiner Mutter wortwörtlich in die Wiege gelegt. Und ich war dann wieder an einem Punkt, wo ich mir überlegen musste, okay, wie geht's jetzt weiter? Ne, in welche Richtung entwickle ich mich? Und da ich sehr früh auch sehr musikaffin war, also mein Vater spielt Mundharmonika, ist ein unheimlich ein krasser Blues- und Jazz-Fan. Ne? Mein Vater ist Baujahr 43, ist hier Punkstraße geboren und groß geworden, bitterarm, und deswegen hat er sich immer so sehr zu Blues hingezogen gefühlt, ne? Diese Klagemusik, das hat ihm einfach sehr gefallen. Das heißt, ich bin mit Nat King Cole und solchen Musikern groß geworden. Meine Mutter war zum Beispiel auch ein riesen Sade-Fan. Also Musik war immer schon, hat einen ganz, ganz großen Stellenwert in meinem Leben gehabt. Ich habe selber eine Zeit lang in der Schule Musik gespielt. Ich habe mal Flöte gespielt für ein paar Jahre. Ich habe 4,5 Jahre Klavier gespielt. Und somit war es gar nicht so weit weg. Ich singe auch ganz gerne ab und zu unter der Dusche.
Das weiß ich gar nicht.
Das weißt du gar nicht. Ja, ich habe tatsächlich auch mal in einem Chor gesungen. Ich war früher hier in der deutsch-amerikanischen Gemeinde, PFF-Gemeinde im Hüttenweg. Ne, da, wo die Amis sich früher niedergelassen haben.
Da brauche ich erst einen Podcast, dass ich das über dich erfahre.
Ja, ich dachte mir, ich plaudere jetzt mal ein bisschen hier aus dem Nähkästchen. Also Musik, ich war immer schon sehr musikaffin, ne? So, ich habe auch damals schon sehr früh gesagt, wenn ich es mir aussuchen müsste, das klingt jetzt hart, ne? Aber blind oder taub zu werden, safe blind. Weil ohne Musik, ich wüsste nicht, also auch heute, ne? Das Erste, wenn ich morgens aufstehe, so, ich hole mein Handy raus, ich mache mir irgendwie Best of Sade an und so starte ich meinen Tag, ne? Und somit hat sich das dann auch relativ organisch dahingehend entwickelt, dass ich mir gesagt habe, okay, Musik wird dann wohl das nächste, was ich für mich manifestiere.
Hattest du aber irgendwelche Kontakte schon in die Industrie oder Freunde? Du kommst ja aus Berlin. Oder war es so, okay, Sport klappt nicht mehr gesundheitlich, jetzt möchte ich was mit Musik machen, aber wie komme ich dahin? Also weißt du, wie ist dieser Schritt dann auch wirklich in der Industrie stattzufinden? Wie kam das?
Also das in der Realität umzusetzen, ist natürlich nicht so einfach. Aber auch da, ich war ich bin auch heute noch ein sehr kommunikativer Typ. Weniger als damals, ne? Durch all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, durch Menschen, die ich kennengelernt habe. Das hat auch zum Teil, ich bin auch heute noch sehr aktiv im Bereich mit Kunden. Ne? Dadurch, dass ich Schmuck- und Grills-Manufaktur habe und wir auch einen riesen Kundenbereich haben, Kundensupport, und dann natürlich auch immer noch, dass ein Produkt ist, was viele Fragen aufwirft. Aber das hat auch dafür gesorgt, dass ich so ein bisschen nicht unkommunikativer geworden bin, aber ich habe einen Schritt zurückgemacht mit der Zeit. Also ich fühle mich so halb im Schatten, ne, mittlerweile wohler als Mainstage auf der Front und yeah, look at me. So, das ist irgendwie nicht mehr, hat vielleicht auch was, ist vielleicht was altersbedingt so, ne? Man ist ja jetzt nicht mehr, man hat schon ein paar weiße Haare und so.
Aber es ist ja auch Persönlichkeitsarbeit, die in den Jahren passiert.
Voll.
Und du und ich setzen uns ja mit diesem Thema wirklich sehr präsent auch im Alltag auseinander.
Safe.
Was nicht heißt, dass wir jede einzelne Handlung von uns irgendwie analysieren und versuchen, besser zu machen. Aber wir sind beide ja sehr reflektiert. Deswegen sind wir auch
Menschen,
seit vielen Jahren auch gute Freunde, weil uns das eben auch immer wieder zusammenbringt.
Genau.
Und wir uns einfach im Auge behalten und sehr wertschätzen, was der andere macht.
100% so. Ist ja auch so, wir können uns mal, weiß ich nicht, 3 Monate nicht hören und dann telefonieren wir miteinander und es ist wie
3 Stunden.
Weißt du, genau. So. Und
das schätze ich auch sehr. Also ne, es gibt ja wenige Leute auf 100%. Dieser Erde, mit denen man dieses Verhältnis hat, dass man nicht, der eine macht einen Vorwurf, du hast dich wieder nicht gemeldet und ne, bla bla bla, man sieht dich nur noch auf Instagram. Es ist egal. So, wenn man ein Thema hat und das wissen wir beide und das hatten wir vor ein paar Jahren auch, als es mir nicht so gut ging und du hast auch immer gesagt, Julia, auch wenn wir nicht close friends sind im Sinne von, wir sehen uns jede Woche einmal auf dem Kaffee, so ruf an, wenn du irgendwas brauchst und das ist vice versa, so ne, so es könnte komplett alles hops gehen, so ich lass halt stehen und liegen, auch wenn du nicht jede Woche in meinem Leben aktiv stattfindest. Und das finde ich ein sehr schönes Gefühl, was mir auch Sicherheit gibt, dass es so einen erweiterten Kreis gibt von Menschen, auf die man sich wirklich zu 100% verlassen kann.
Auf jeden Fall.
Die zu ihrem Wort stehen und die halt einfach da sind.
Das ist gerade in der heutigen Zeit, ist das unheimlich wertvoll. Auch, auch das ist eine Sache, die ich erst im Laufe der Zeit verstanden habe. Ne, du hast vorhin kurz angeschnitten, Thema Fake Friends. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den deine eigentliche Frage, ob wir jetzt ein bisschen zu weit ausholen, aber nur noch mal kurz zu dem Thema.
Fake Friends und Musikindustrie geht einher.
Geht einher. Ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen für bestimmte Gründe in unser Leben treten. Also jeder Mensch, der in meinem Leben, der Teil in meinem Leben ist oder einen Teil von meinem Leben hat, der erfüllt auch eine bestimmte Aufgabe. So sehe ich das. Ich glaube sehr fest daran, dass das Universum uns Menschen zur Seite stellt, über die wir gewisse Erfahrungen sammeln sollen. Natürlich wünscht man sich, dass die Menschen einen über lange Zeit begleiten. Und Best Case Scenario ist es auch so, ja, ich kann zum Beispiel, ein Beispiel kann ich nennen, Jules, du kennst Jules jetzt auch schon viele Jahre, aka Jewels, the one.
Für dich immer noch Jewels.
Für mich immer noch Jewels. Wirklich mein Bruder, seitdem ich 14 Jahre alt bin, 14 Jahre jung war, wir haben zusammen Basketball gespielt, wir haben zusammen Football gespielt. Ich habe dann angefangen, Events zu veranstalten, 2009. Da ist Jules dann, als ich 2011 wieder nach Berlin gekommen bin, auch mit reingekommen. Jules hat damals im Tube als es war zwar nur Lichttechniker offiziell, aber eigentlich war er der Haustechniker, der hat da alles gewuppt, alles. Hat dann dort angefangen aufzulegen, hat mich dann quasi auch mit reingezogen. Ich habe von ihm noch über Vinyls, über MK2s gelernt aufzulegen. Also hier nicht hier mit euren komischen Controllern und möchtegern Übergängen, sondern
und Playlisten.
Richtig. So,
ne? Nur Hits, keine Übergänge.
Genau. Eine Sirene rübergelegt und das ersetzt den Übergang. Also ich bin sehr froh, dass er mir das noch so auf Oldschool beigebracht hat. Und Jules ist zum Beispiel ein Mensch, der mich seit meinem 14. Lebensjahr, also mittlerweile, ich bin jetzt 35, Alter, also, ne?
Über 20 Jahre.
Alter, 21 Jahre begleitet der mich. Wir sind durch dick und dünn gegangen und es ist bei ihm ähnlich wie bei uns. Wenn wir uns mal ein paar Wochen nicht hören, was selten vorkommt, aber klar, er hat mittlerweile 2 Kinder, ne, ist erfolgreich, selbstständig, mashallah, seit 10 Jahren in seinem Business und ist jetzt gerade mit BHZ unterwegs. Shoutout an die ganzen BHZ-Jungs.
Shoutout.
Alter, eine unheimlich coole Crew. Feier die sehr, die Jungs. Down to Earth, ganz, ganz gechillte Schöneberger Jungs. Auch das hat sich energetisch ergeben, ja, also das kam so in seinen Energiekreis und Jules ist jemand, der mich schon sehr, sehr lange begleitet und ich bin sehr dankbar für diese Freundschaft, weil davon gibt es nicht viele. Ich habe vorhin gesagt, dass es immer Menschen geben wird, die in unser Leben geschickt werden, aber das ist nicht unendlich. Also ich denke, dass wir am Ende, wenn wir Glück haben, eine Handvoll guter Menschen, die in unseren Energiekreis gesendet werden. Und natürlich liegt es dann aber auch an uns und auch an denen,
was draus zu machen.
Was draus zu machen. Ne? Weil so geschenkt wird einem im Endeffekt nichts.
Wie gehst du dann aber mit negativen Leuten um, ne, die man in sein Leben lässt? mit einer gewissen Erwartungshaltung, auch wenn man natürlich jetzt, ne, Erwartungshaltung bei Menschen schwierig, ne, aber man denkt, okay, die Person ist so und so, man erwartet eine gewisse Verhaltensweise und dann stellt sich raus, okay, der hat viele Worte, aber die Taten sprechen dann eine andere Sprache oder er oder sie macht komische Sachen, die mit deinem eigenen Wertekatalog nicht d'accord gehen, ne, oder auch mal auf gut Deutsch, fucken dich halt richtig ab, so sei es, ne, ziehen dich ab, finanziell, psychisch,
alles erlebt,
betrügen dich,
alles erlebt, also
betrügen in welcher Art auch Weise, auch Scheiße labern einfach, können ja auch mal Klartext machen. Wie siehst du das? Weil ich finde es schwierig, mit so Sachen umzugehen, wenn man eigentlich mit Leuten mal cool war und eine krasse Bindung hatte, auch über eine lange Zeit viele 100%. Erfahrungen gesammelt hat und dann passiert etwas, was absolut nicht geht. So, wie gehst du damit um? Um mal nochmal den Bogen zu schlagen, bevor wir zurückkommen zu der Musikindustrie-Geschichte.
Das ist ganz einfach. Ich gehe. Wir alle haben ein Bauchgefühl. Ne? Manche Sachen, keine Ahnung. Du sitzt irgendwo und da kommt ein betritten Menschen Raum und du hast zum Beispiel entweder ein sehr positives Gefühl oder ein sehr negatives Gefühl. Ich als energieaffiner Mensch sehe das so, dass der Mensch, der diesen Raum betritt, der Mensch wird umgeben von seiner Aura. Diese Aura nimmt unser Auge nicht wahr, ja, aber es gibt so viele Sachen, die unser menschliches Auge nicht wahrnimmt, die aber trotzdem da sind. Und dein Bauchgefühl reagiert sofort auf die Energie, die er mit sich oder er oder sie mit sich trägt. Und früher habe ich mich natürlich auch aufgeregt, ja, wenn ich zum Beispiel verarscht wurde, hintergangen wurde, irgendwie das Gefühl hatte, dass ich mit irgendeinem Lied abgezogen werde oder. Heute verstehe ich, heute ist es andersrum. Heute bin ich den Leuten sehr dankbar dafür, dass sie zum einen Gesicht gezeigt haben, wie man so schön sagt, und zum anderen bieten mir die Leute damit einen so krassen Lernprozess dafür, also ne, so das
kann dir kein Buch beibringen.
Das kann mir kein Buch beibringen, sowieso, das, also Theorie ist das eine. Aber Praxis, ich bin ein absoluter Pragmatiker. Also Theorie, aber ich muss immer, mein ganzes Leben lang muss ich in der Praxis lernen. Immer. Ne? Also ich musste mir erst, keine Ahnung, Alter, musste mir erst irgendwie meine Bänder reißen, bis ich verstanden habe, ja, pass mal ein bisschen auf. Ne? Oder ich
war
muss,
bei mir ganz genauso.
Musste erst mal ein Auto gegen die Wand fahren, um zu merken, scheiße, Alter, jetzt 10.000 Euro. Ja. So, ne? Aber so lerne ich halt. Es gibt Menschen, die lernen einfacher, aber bei mir war das immer so.
Und günstiger.
Und günstiger, ne? Viel Lehrgeld gezahlt auf dem Weg hierhin, aber ich wünsche den Menschen da draußen, unseren Zuhörern
und Zuhörerinnen,
vor allem den Zuhörerinnen, dass sich die Leute schaffen, mehr auf ihr Bauchgefühl zu verlassen. Und natürlich kannst du, also jetzt hast du ein komisches Gefühl bei einer Person und du gehst aber trotzdem darauf ein, ja, weil man denkt sich oft, okay, das passt mir zwar noch nicht so, aber vielleicht wird es ja noch.
Man muss sich erst eingrooven.
Man muss sich
mit
erst
der
eingrooven
Zeit.
Und ich hatte keine Ahnung, jetzt, du rauchst nicht. So, jetzt lernst du jemanden kennen und der raucht gerne oder der kifft gerne, was auch immer. Und du denkst eigentlich, das ist überhaupt nicht meins und, aber so.
Tolerierst es erstmal.
Und im Laufe der Beziehung, ja, stellt sich dann, also entwickelt es sich nicht so, wie du dir wünschst, dass er zum Beispiel sagt, guck mal, ich verstehe auch. Sie geht jetzt einen Riesenschritt auf mich zu und lässt mich hier abends meinen Joint buffen so und er bufft aber trotzdem jeden Abend seinen Joint. Und du denkst dir in deinem stillen Kämmerlein, es wäre schon cool, wenn er es vielleicht aufs Wochenende reduzieren würde oder. Ne? Natürlich ist in jeder zwischenmenschlichen Beziehung Kommunikation der Schlüssel zu allem. Wenn die Kommunikation nicht da ist, dann wird es sehr, sehr schwierig. Aber Erwartungshaltung ist ein unheimlich wichtiges Thema, weil wenn du ohne eine Erwartungshaltung da reingehst, dann wird es auch sehr schwer, dich zu enttäuschen. Ne? Aber in dem Moment, wo du eine Erwartungshaltung hast, deinem Partner gegenüber, deinem Geschäftspartner gegenüber, Kunden gegenüber, musst du dich darauf einstellen, dass diese Erwartungshaltung auch enttäuscht wird. Und dann ist halt die Frage, wie gehst du damit um?
Was ich auch total wichtig finde, ist gerade Bauchgefühl 100%, aber auch, wie fängt eine Beziehung an? Und ich spreche da jetzt auch weniger von einer romantischen Beziehung, Freundschaft, Geschäftsbeziehungen. Der Anfang ist oft ein Spiegel davon, wie es weitergeht. Wenn es am Anfang schon holprig ist, die Kommunikation schwierig ist, dann gebe ich dir Brief und Siegel, dass es genau so weitergeht. Wenn jemand von Anfang an dich in eine submissive, wie sagt man, eine untergestellte...
Wenn man dich unterdrückt.
Genau, wenn man dich von Anfang an unterdrückt und eine überhabene Position einnimmt, dann wird das die gesamte Beziehung so bleiben.
Definitiv.
Das sind einfach Energien und auch Muster, die sich nicht durchbrechen lassen.
Ja, die Menschen, die so durchs Leben gehen, die lassen das auch selten zu. Die Menschen lassen das auch selten zu. Und es ist auch völlig in Ordnung. Also nur damit das jetzt alle, die uns zuhören, auch mal gehört haben. Jeder kann machen, wie er will. So, ne? Am Ende des Tages ist in meinem Kosmos nur wichtig, dass mit dem Verhalten keinen anderen Menschen Schaden zugefügt wird. Was auch einfacher gesagt ist als getan. Jetzt geh mal aus einer Beziehung und du wurdest betrogen. So, ne? Also natürlich wurde dir in dem Moment ein Schaden zugefügt aufgrund des Verhaltens des anderen. Aber auch da, ich glaube nicht daran, dass es einen Case gibt, oder dass es nur sehr, sehr wenige Fälle gibt, wo es um zwei Menschen geht und nur einer hat Schuld. Es ist immer, also jemand, der jetzt seinen Partner, seine Partnerin betrügt, ich weiß gar nicht, warum wir jetzt so auf dem Thema, aber damit können wir es auch vielleicht abschließen.
Wir hören auch gleich auch damit.
Der betrügt ja nicht, weil er sich heute denkt, ey, jetzt habe ich mal Bock, so, sondern ne, vielleicht
ist ein Prozess,
ist er vielleicht, weiß ich nicht, sexuell nicht ausgelastet oder...
Wir können auch einen Beziehungspodcast machen.
Ey, wir können über alles sprechen.
Wirklich. Ist mein Podcast, wir reden hier über, was wir wollen.
Ich habe überhaupt kein Problem, wir können über alles offen und ehrlich sprechen.
Aber wir waren ja auch gerade beim Thema negative Energien, wenn sich Sachen nicht so entwickeln, wie sie sollten oder wie man es gedacht und erwartet hat. Und ich finde, das ist auch ein ganz guter Stichpunkt, um zurückzukommen zur Musikindustrie.
Ja.
Fake Friends haben wir vorhin schon erwähnt, aber du wolltest noch sagen, wie dann der Twist gekommen ist, wie du dann wirklich ins DJ, du hast ja gesagt, Jü hat es dir beigebracht.
Genau, Jü hat es mir beigebracht.
Club.
Dadurch, dass er schon im Tube damals, das war noch nicht das 808, das war Tube Station. Shoutout an Babak und Benam, die Jungs, die seit Jahren ihr Ding machen und da was Geiles für die Berliner Clubkultur aufgezogen haben. Dadurch, dass ich sehr früh, also dass ich schon immer ein kommunikativer Typ war, habe ich sehr früh viele Menschen kennengelernt. Ne, also durch Basketball, da waren damals die Jungs, die so älter als ich waren, das war damals ein Misan, das war ein Jimmy James, das war ein Jan Jagler, das war ein Edwin, das war ein Achmatscha, das waren Jungs, die sehr... die krasse Baller waren, ja, so zu denen hat man auch aufgeschaut. Misan zum Beispiel war damals, ich glaube, das krasseste Basketballtalent in Europa. Und ich war mit seiner jüngsten Schwester zusammen. Das war meine erste Freundin, meine erste große Liebe. So, kennst du den Film Love and Basketball?
Mm-mm.
Kennst du den Film? Krasser Film damals. Der hat
für alle, die gerade sich fragen, wen er gefragt hat, wenn er nicht mich fragt, das
ich ist
Norman.
Hund gefragt.
Das ist Norman, der verantwortlich ist für den Ton heute.
Mach Shoutout mal Lärm für
an
Norman.
Norman.
Ey!
Bo, 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 bo. Hier bleibt keiner unerwähnt. Credits
Nein.
werden gegeben.
Ja, so sieht es nämlich aus.
Aber kennst du den Film jetzt, Norman? Ja.
Er hat genickt, ja, er kennt den Film. Und genau. Sehr, sehr kommunikativer. Ich selber war immer schon kommunikativer Typ. Du merkst ja auch jetzt Kommunikation.
Merkt
so,
man gar nicht.
Merkt man gar nicht. Ne?
Ich muss dir richtig alles aus der Nase ziehen.
Unfassbar. Und darüber habe ich einfach Leute kennengelernt. Ich habe zum Beispiel damals in einem Fitnessstudio trainiert, das hieß ABC Fitness. Das war so eine richtig kleine, abgeranzte Muckibude im Herzen von Lankwitz.
Mhm.
Und da habe ich mit MC Boogie trainiert. Shoutout an MC Boogie. Unfassbar geiler Typ, Alter. Real bis auf die Knochen. Also man kann ihn nur lieben oder hassen, ne? Dazwischen gibt's
ist
nicht.
Ist ja gerade ein bisschen in den Schlagzeilen
gewesen. In meinen, war er ja, ich krieg ja gar nichts mehr mit. Ich sitze ja nur noch bei mir in meiner Manufaktur und produziere wie eine Hafenprostituierte. Und,
Sexarbeiterin.
Richtig. Da habe ich ihn zum Beispiel kennengelernt, ne? Und dadurch, dass ich auch ein realer Typ bin, war es für mich auch nie schwer, auf die Leute zuzugehen und da Verbindung zu knüpfen. Ne, auch zum Beispiel in Verbindung mit UFO. UFO hat sich bei mir gemeldet, ich glaube, das war so Ende 2015. Ja, da hatte ich dann schon die Brand, mein Zahnschmuck, und ich weiß, dass ich auf jeden Fall schon ein Facebook-Profil hatte und so ein bisschen Social Media. Ich hatte da schon über ein Jahr, saß ich mit meinem ersten Techniker, mit dem ich gearbeitet habe. Ganz, ganz liebe Grüße. You know who you are. Saß ich damals in Pichelsberg?
Brandenburg.
Pichels ist noch nicht Brandenburg, glaube ich. Ist da so zwischen da, wo ich jetzt bin, Charlottenburg und Spandau. Also wo Pichelsberg. Mhm. Fährst du die Heerstraße runter und über so eine Brücke rüber.
Klingt wie Brandenburg auf jeden Fall.
Ist nicht allzu viel los da. Aber das war natürlich, also es war damals eine unheimlich gute Station für mich. Mhm. Und in der Zeit hat ein Kollege von UFO mich auf Insta gefunden, glaube ich, und hat ihm das direkt gepitcht. Er mich angeschrieben und wir haben auch dann ziemlich schnell telefoniert.
Was hat er denn gepitcht, dass du ein cooler DJ bist?
Nee, er hat ihm, ich glaube, das war Phil. Ich glaube, Phil hat ihm das damals gepitcht. Shoutout an Phil an der Stelle. Wir waren früher sehr oft essen bei den Eltern von Phil in der Reichenberger Straße. Die Eltern haben richtig, richtig coolen, authentischen Italiener. Geiles Essen, da haben wir sehr oft gesessen. Und Phil hat UFO mein Social-Media-Profil geschickt. Daraufhin hat er sich dann mit mir in Verbindung gesetzt und meinte, ey, krass, dass du das an den Start bringst und so. Und hatte das auch die Idee. Aber sein Zugpferd war natürlich Musik. Mhm. Und er hat ja zu der Zeit, glaube ich, schon jahrelang in die Musikkarriere investiert. Auch da, also an dem Punkt kann ich das oder würde ich das gerne direkt droppen. UFO, der Typ, ist ein unfassbares Arbeitstier. Und das sage ich als Arbeitstier. Aber der Typ ist ein Zacken schärfer. So, ich habe einige, also ich meinte ja schon, als wir darüber gesprochen haben, ne, was wir hier auch thematisieren. Ich finde es immer schwierig, über Menschen zu sprechen oder über Erfahrungen, die mit Menschen gemacht haben, wenn die Menschen nicht vor Ort sind und was dazu sagen können. Ich habe ein paar Sachen online schon gesehen, wo sich andere über die Beziehung zu ihm geäußert haben. Und deswegen finde ich es wichtig, dass jemand mal was Positives sagt. Weil wir hatten eine sehr, sehr intensive Bindung. Kann man sagen. Beziehung klingt jetzt ein bisschen komisch, ne? Aber es ist ja eine Art von zwischenmenschlicher Beziehung. Da ist eine unheimlich starke Freundschaft auch entstanden. Wir waren 3 Jahre wie Max und Moritz, so weißt du. Und er hat mir in der Zeit Zugang zu einer unheimlich guten Seite von ihm gegeben. Eine Seite, die, glaube ich, nicht viele Menschen kennenlernen durften. So, auch bis heute weiß ich das zu schätzen, unabhängig davon, dass es zwischen uns jetzt auch nicht cool auseinandergegangen ist, ne? Aber wir hatten den letzten Kontakt 2018. Ja, ich habe dann noch mit Jules das letzte Festival für ihn gespielt. Da war dann DJ Max auch schon mit bei. Er hat sich da angeguckt, ne, wie Jules und ich die ganze Show machen, damit er sich da langsam aber sicher eingrooven kann. Und das ging dann auch ziemlich abrupt auseinander. Und UFO hat mir dann.
Möchtest du aber über Gründe sprechen, warum sich das abrupt ist? Was ist eine Situation gewesen, Missverständnis?
Ja, also es ist eine Situation entstanden. Sicherlich waren auch viele Missverständnisse im Raum. Ich, selbstreflektierender Typ, der ich bin, ne, habe ich kein Problem damit, auch oder erstmal über meine Fehler zu sprechen, weil ich bin sehr selbstreflektiert und habe sehr lange darüber nachgedacht, was was habe ich dazu beigetragen, dass diese Situation so auseinandergegangen ist. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, es ist selten so oder in sehr, sehr wenigen Fällen so, dass nur eine Seite etwas macht, worauf dann so eine Freundschaft, Beziehung oder so auseinandergehen. Und ich kann heute sagen, dass mein Fehler vor allem in der Kommunikation lag. Communication is key. Ich war komplett am Anfang meiner Schmuckdesigner-Karriere, so würde ich es heute nennen, ja. Und normalerweise ist es so, der Arbeitsbereich Juwelier, ja, das wird meistens, das ist ein Familiengeschäft, ne? Über Generationen, der Urgroßvater ist Goldschmied, der Vater ist ein Juwelier und der Sohn übernimmt irgendwann den Laden. So dieses Konstrukt hatte ich leider nicht. Ich hatte nie was mit Schmuck zu tun, keiner aus meiner Familie hat was mit Schmuck zu tun. Meine Mama oder die Frauen meiner Familie sind schon schmuckaffin, ne? Ringe, paar Kettchen und so, aber mehr als das nicht. Und Typ Mensch, der er ist, der er war und ich denke auch immer noch, dass er der ist. Andere Leute haben ein Marketing-Team, ja, mit 8 Menschen und die sich da die Köpfe reiben und am Ende kommt trotzdem nur Bullshit bei raus und der Typ macht es alleine. Ja, also er saß damals alleine da und keine Ahnung, dann klingelt um 1:30 morgens mein Telefon. Er sagt, Bro, bab, was hältst du davon? Sagt, Digga, was? Krass, ja Mann, machen wir. Und da lag auf jeden Fall, kann ich jetzt rückblickend sagen, war das ein Fehler von mir, zum Beispiel ihm Projekte zuzusagen, von denen ich selber noch gar nicht wusste, wie. Also ihr müsst euch das so, oder ihr könnt euch das so vorstellen, ich war gerade an einem Punkt, wo ich einen Techniker hatte, der mir Grills baut, ja, der mir auch zeigt, wie man Grills baut, weil ich habe von Anfang an gesagt, wenn ich mir dieses Business aufziehe, dann werde ich zwar erstmal selbstständig arbeiten, selbst und ständig, aber mein Ziel war es von Anfang an, Unternehmer zu werden. Das heißt nicht, dass ich faul in einem fetten Sessel sitze und mir den Bauch reibe, während andere für mich schuften. Aber da ich jemand bin, der immer schon verschiedene Sachen gemacht hat, auch oft viel zu viel parallel, war für mich von Anfang an klar, dass ich diesen Unternehmerweg gehen möchte.
Ich fand es auch krass, als wir damals, das hatten wir auch im Vorgespräch kurz, noch in deiner Wohnung in Neukölln, ja, Dachgeschoss.
Karl-Marx-Straße 206.
Genau so, beide, yeah. Visionen, wo wir hinwollen. Du mit deinem eigenen Büro und einer eigenen Werkstatt im Keller. Und wir haben halt einfach gesponnen. Ich habe meine Vorstellung. Ich möchte in der Musikindustrie stattfinden. Ich möchte meine Meinung rausbringen. Ich möchte mit tollen Leuten Musik machen, Kultur schaffen. Und wir waren einfach komplett woanders, gerade da am Punkt unserer Natürlich. Karriere. Wir waren krass am Anfang und wir haben einfach geträumt.
Das ist Träumen und das ist aber auch visionäres Denken. Wir sind Visionäre und ein Visionär, was macht ein Visionär aus? Der Visionär und UFO, ein krasser Visionär. Ja. Da wo er heute ist, hat er sich vor Jahren schon gesehen. Und das ist genau diese, wie sagt man, Quintessenz dafür. Also bevor Jules und ich als UFO 361 Sound System die erste Tour 2017, Festivalsaison 2017 und Festivalsaison 2018 mit ihm gespielt haben, habe ich davon geträumt. Wir haben ja zu der Zeit schon viel aufgelegt, Tube Station, wie heißen die ganzen Clubs hier? Wir waren Gretchen, wir waren Residence im Tube, wir waren Residence Prince im Weekend, Charles. Im Prince Charles, Shoutout ans alte Prince Charles. Wir haben selber veranstaltet, damals auch im Magnet, im Komet. Ja, also Berlin, auch deutschlandweit waren wir viele, wir waren oft im Krux in München. Shoutout an die Jungs, Shoutout an die Krux Pistols.
Und es waren legitte Partys.
Ey, das waren legitte Partys und es fiel mir damals schon nicht schwer, als Berliner nach München zu gehen und denen zu sagen, Alter, ihr habt geilere Partys als wir. Scheiße. Also, du kommst nach München und ne, du schiebst dann schon ein bisschen ab. Dann denkst du so, und hier mit Rauchen und Bullen. Dreads bis zum Arsch, weißt du, so eigentlich gefundenes Fresschen. Aber die Partys da waren legendär. Shoutout an die Jungs.
Was man vielleicht dazu sagen muss, als Gündel und ich uns kennengelernt haben, hatte er Dreadlocks, literally bis zum Arsch.
Ja.
Einen Bart, der massive war.
Bis zum Arsch.
Bis zum Bauchnabel.
Ja.
Aber die Fresse schon voller Grills, das hat sich nicht geändert.
Wie gesagt, seit 20 Jahren.
Und irgendwann kamen die Dreads ab Und alle waren geschockt.
Alle waren geschockt. Das war auch da.
Das war dein Markenzeichen.
Es war mein Markenzeichen. Es hat mir auch sehr geholfen, sowas, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal zu bilden. Sagt man das so, zu bilden? Zu festigen. Aber irgendwann.
Wenn die Zeit reif ist.
Irgendwann war die Zeit vorbei. Ne? Es war auch so, dass die, also ich mit meiner europäischen Haarstruktur, ja, so und dann ein halbes Kilo Haare auf dem Kopf, das war irgendwann auch, ich habe dann irgendwann die in Anführungsstrichen Notbremse gezogen und dachte, okay, bevor ich wirklich eine Glatze kassiere, so jetzt. Und es hat dann aber auch gepasst irgendwie. Das war für mich, heute kann ich sagen, jetzt, wenn wir darüber so sprechen, schon noch ein emotionaler Moment, als ich mich von den Haaren getrennt habe. Ich bin damals nach Warnemünde gefahren. Einer meiner besten Atzen, Sven, Shoutout an dich, hat sein eigenes Friseurgeschäft seit über 10 Jahren. Unglaublicher Hustler. Also die Menschen, mit denen ich heute gut bin, Jules und so, das sind alles Hustler. Ne? Also da ist schon eine gewisse Verbindung, also das muss schon gegeben sein. Mit Leuten, die jetzt nur hängen, habe ich wenig zu tun. So, das ist einfach, da ist dann. Ja, wie geht's dir? Ja, gut, okay, ciao. Dann ist schon vorbei. Und ich habe damals meine Mom ins Auto gepackt, meine Schwester, meine jüngere Schwester und meinen damals 4-jährigen Neffen. Hab Sven angerufen und meinte, Bro, das war im selben Monat, 9 Jahre, nachdem er mir die Dreads gemacht hat. Ich meinte, Bro, ich komme jetzt mit dem Auto zu dir und du musst mir die Dreads abschneiden. Was? Ja, Mann, wir sind 2 Stunden da. Und da angekommen und dann Mama Dread abgeschnitten, mein Neffe Dread abgeschnitten, meine Schwester. Es war richtig cool, ne? Und ich wusste auch, dass meiner Mom wichtig war, in Anführungsstrichen, ne? So, klar, die war so Junge, ja, alles cool, aber oh, ich würde dich so gerne nochmal, ne, mit normalen Haaren sehen, bababab. Und jetzt, meine Mom ist am 30. August 2020 verstorben. Und heute bin ich sehr froh, dass ich diesen Moment noch mit dir teilen konnte. Ne? So, dass wir das noch.
Tolle Frau.
Ey, was eine tolle Frau, wirklich. Unheimlich tolle Frau. Ihr geht sehr gut da, wo sie ist. Ja, sie hat ganz viel Licht und ganz viel Wärme da, wo sie ist. Ich bin immer noch auch in Kontakt mit ihr. So kann man schon sagen. Es gibt, ne, natürlich Leute, die dafür nicht affin sind, so die sich jetzt denken, Alter, rauch mal einen Joint weniger. Aber ja, so. Und was auch ganz wichtig bei dieser Erfahrung war, ich habe eine ähnliche Erfahrung 2008 gemacht, als ich die Herzmuskelentzündung hatte. Das Leben ändert sich und das Leben ändert dich. Und mit 21 zum Beispiel an einen Punkt zu kommen, wo dir der Arzt sagt, kannst nicht mehr so hart machen, ne, ist krass. Und das schränkt dich ein, ne, das willst du nicht. Auf der anderen Seite habe ich sehr früh gelernt, mit solchen Erfahrungen umzugehen.
Wir werden ja auch nur durch die Erfahrungen, die wir machen, der Mensch, der wir jetzt sind.
Ganz genau.
Ne? Und ich finde immer es schwierig, wenn Leute auch so krass in der Vergangenheit gedanklich leben und sich halt die ganze Zeit fragen, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn diese Schicksalsschläge nicht passiert wären, wieso ich?
Ja.
Ne? Und das ist natürlich ein sehr Hot Take, aber jeder muss halt, meine Meinung, seine Hausaufgaben machen und sich überlegen, wie man mit solchen Sachen umgeht. Ne? Manche machen Gesprächstherapie,
was vollkommen in Ordnung ist. Ne?
Naja, natürlich.
Völlig.
Also sich Hilfe zu holen und mit einem Profi darüber zu sprechen. Also man geht ja auch zum Arzt, wenn man krank ist.
Na klar,
ist.
Wenn du ein Wehwehchen hast, gehst du auch. Genau.
Für mich, das werde ich.
Dafür sind die auch da.
Ja, das werde ich bestimmt in einer anderen Folge nochmal thematisieren. Für mich war es der Weg mit Hypnose, wo auch viele die Hände über den Kopf zerschlagen. Aber ich kann sagen, es war die beste Erfahrung meines Lebens, was Traumabewältigung angeht und auch Vergangenheitsbewältigung.
Cool.
Und es ist halt wichtig, dass man auch den Blick nach vorne richtet und auch versteht, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die gehören zu unserem Leben. Das sind keine negativen Ausschläge, die man nicht gebraucht hätte. Doch, man hat sie genau gebraucht, um dahin
gerade
zu kommen.
Gerade die negativen brauchst du, weil wenn du gewinnst, also wir spielen es mal durch, jetzt gewinnst du irgendwann. Was lernst du dabei? Du lernst eigentlich nichts. Ja, da werden Endorphine ausgeschüttet und du freust dich 1-2 Tage und am dritten Tag so mäßig ist dann schon wieder so, und jetzt? Aber wenn du verlierst, dann bist du gezwungen, dich zu fragen, okay, warum hat es nicht geklappt? Was war mein
Fehler? Im besten Fall.
So, ne, im besten Fall. So.
Viele und dann verdrängen aber auch.
Viele,
ne?
Verdrängen, gehen saufen, gehen Party, gehen vögeln, was auch immer. So, ne, aber dieses Verdrängen, Ablenken.
Das klappt nur eine gewisse Zeit.
Nee, und das bringt dich auch nicht weiter. In meinem Leben geht es zum größten Teil um Wachstum. So. Natürlich auch da, es muss ein Verhältnis da sein. Ja, ich bin zum Beispiel ein Mensch, der absolut keine Work-Life-Balance hat. So, mein Work ist mein Life und mein Life ist mein Work. So, das was ich mache, auch in Deutschland als Erster gemacht habe, ich wünsche mir, dass die Leute verstehen, dass das wie ein Lebenswerk von mir ist. So, ich habe die letzten 6 Jahre meines Lebens in diese Firma und in das Produkt Grills gesteckt. So, mein Ziel war es, dieses Produkt in Deutschland
zu etablieren.
Erstmal anzubieten, also den Menschen, die Bock darauf haben, erstmal eine Plattform zu bieten. Das war mein ursprünglicher Gedanke. Kam aus Amerika zurück, hatte da ja schon Grills, wollte dann hier in Deutschland neue Grills in Berlin so und hat keiner gemacht. Und dann habe ich als geborener Berliner mich schon so, ich war richtig abgefuckt, dass sich keiner diesen scheiß Schuh anzieht. Dann habe ich gesagt, okay, wenn es keiner macht, dann mache ich das. Mhm. Für meine Kultur, für die Kultur, der ich mich zugehörig fühle. Hip-Hop, Rap, Straße, so. Und
schön gesagt.
Ne, das
ist ja auch das, was ich versuche mit dem Podcast zu zeigen, die verschiedensten Facetten von Hip-Hop, was das alles bedeutet. Es sind nicht immer nur die Künstler und Künstlerinnen auf der Bühne,
genau,
oder die Manager, Managerinnen im Hintergrund, die cool People, ne? Sondern es gehört halt so viel mehr dazu. Wie du sagst, ne? Schmuck. Wie wichtig ist Schmuck im Hip-Hop? Dieses Representen, dann natürlich auch DJ sein, was du gemacht
Klar.
hast. Ne?
Zum Thema, dann müssen die Leute aber erstmal anfangen, echten Schmuck zu tragen. Da geht's dann schon mal los. Leben und leben lassen, ne? Das ist auch meine Devise. Aber dann kommunizier bitte auch,
was
dass es
Was meinst du
fake.
Denn damit, Gündel?
Was ich damit meine, ist, glaube ich, ziemlich verständlich. Ich werde jetzt keine Leute hier anzählen.
Aber jetzt gib uns doch mal den Tee. Bisschen Name-Dropping. Für wen hast du schon gearbeitet? Für wen hast du Schmuck gemacht? Für wen hast du Grills gemacht? Coole Erfahrung, schlechte Erfahrung.
Oh, ich hasse dieses Name-Dropping. Hasse es. Aber ich verstehe natürlich auch, dass es dazugehört. Für wen
aber du kannst ja auch stolz auf dich sein. Das ist ja jetzt kein ekliges Name-Dropping, um den Podcast zu verkaufen.
Nein.
Das ist hier nicht das Ziel.
Es ist nur so, erst in Momenten, wie wir ihn jetzt haben, wenn so ein Gespräch entsteht, check ich selber, was für einen Weg ich gegangen bin. Ne? Wenn du ein Ziel vor Augen hast und dieses Ziel intensiv verfolgst und bereit bist, alles andere beiseite zu... Ich meine wirklich alles andere, alles. Ich habe mehrere Beziehungen geopfert für das, was ich heute mache. Ich habe Freundschaften geopfert. Ich habe auch einen gewissen Bildungsweg geopfert. Ich hätte ja auch, keine Ahnung, ich habe ein 3,4 Abitur gemacht auf der Brøndby, ja, aber Abitur. Also ich hätte auch studieren können oder keine Ahnung was. Ne? Also ich bin sehr viel Risiko eingegangen. Aber ich denke, dass es halt nur diesen Weg gibt. So, ich denke, dass man ihn vielleicht nicht so extrem gehen muss, wie ich ihn gegangen bin. Ich bin vom Sternzeichen Zwilling, ja, das heißt, so Geduld zum Beispiel liegt mir gar nicht. Geduld ist ein Bereich, an dem ich seit langer Zeit arbeite und von dem ich auch verstehe, dass ich da noch viel lernen muss.
Was waren denn aber die Meilensteine, auch wenn du jetzt nicht so krass auf Name-Dropping stehst, aber ich weiß ja, dass du mit Künstlern wie Bones in Kontakt bist und auch zusammengearbeitet hast.
Ich dir gerade erzählt, ne? Bones war gerade vor 2 Tagen bei mir. Shoutout an ihn. Wir haben neue Abdrücke genommen. Da kommt jetzt wieder was Cooles. Kurz zum Thema, nochmal zurück zum Name-Dropping. Für wen habe ich Grills gemacht? Ich habe natürlich Grills gemacht für UFO.
Da würde ich auch nochmal gleich die Brücke nochmal zurückschlagen zu den Ich bin 1-2-3 Berliner Covern, aber red erstmal weiter.
Sehr gerne. Bones, Raf Camora, Casey Rebel, Miami Yassin, wir reden über Grills erstmal, ne?
Oder auch Schmuck.
Shindy, ich muss erstmal differenzieren, Schmuck kommt danach. Shindy, für den habe ich Grills gemacht. Ich habe Grills machen dürfen für Shireen David. Sehr cooles Projekt. Sehr, sehr, sehr coole Businessfrau. An dem, kann ich an dem Punkt auch sagen, habe Grills gemacht für Juju. Shoutout an Juju. Mit Juju verstehe ich mich nach wie vor sehr, sehr gut. Layla, Ailo.
Ades.
Shoutout an Ades. Ades kenne ich auch, seitdem ich 15 bin, glaube ich, Alter. Ja, genau, für Ades habe ich auch Grills gemacht. Ich vergesse 100% Leute. Ich habe auch Grills für Ming gemacht, ehemals Kaiser. Auch sehr sympathischer Typ. Scheiße, ich vergesse 100% jetzt Leute. Nehmt es mir bitte nicht übel. Wie ihr schon gehört habt, Name-Dropping ist nicht mein. Jerome Boateng, für ihn.
Ich habe ihn ja auch dazu
machen.
Gezwungen.
Ich habe jetzt letztens für seinen älteren Bruder, Kevin Prince, für ihn und seine mittlerweile Ehefrau, ganz, ganz viele Glückwünsche an euch beide. Für die habe ich beide so einen Iced Out Stripe gemacht, den die bei der Hochzeit getragen haben. Das Schöne an der ganzen, also das Schönste für mich heute ist auch, dass ich es schaffe, Menschen mit dem, was ich als Produkt vertreibe, emotional zu berühren. Ich schwöre dir, das ist bis heute das Schönste. Ich weiß, das hört sich kacke an, man sagt, es geht nicht ums Geld. So, wir leben in einer wirtschaftlich orientierten Gesellschaft, wo Geld eine unheimlich große Rolle spielt. Wenn wir das nicht möchten, können wir auch irgendwo in den Busch ziehen, uns eine kleine Hütte irgendwo auf dem Berg bauen, aber wir wollen es ja auch so. Und nichtsdestotrotz ist das für mich heute nach wie vor das Schönste. Meine Mama war ihre ganze Berufslaufbahn Sozialpädagogin, Diplom-Sozialpädagogin und hat im Bezirksamt gearbeitet. Mama hat den ehrenamtlichen Bereich in Berlin groß gemacht. Als sie angefangen hat, hatte Berlin, glaube ich, 60 ehrenamtliche Mitarbeiter und als sie aufgehört hat, waren es an die 800 oder so. Und ich habe vor allem nach ihrem Tod oder anders, nachdem sie den Übergang ins nächste Leben geschafft hat, habe ich gemerkt, dass dieser soziale Grundgedanke auch stark in mir schlummert. Ich war immer schon jemand, der für andere Leute eingestanden ist, der andere Leute supportet hat und gerne vom Herzen geholfen hat, wenn ich helfen konnte. Aber nach wie vor ist das für mich das Schönste. Ich habe Leute wirklich, die kommen zum Fitting, zu mir ins Atelier, wir machen die Anprobe, die sehen sich im Spiegel und die fangen an zu weinen vor Freude. So, das ist ähnlich, man darf nicht vergessen, dieses Produkt, was ich vertreibe, ist ein absolutes, ich will gar nicht sagen Lifestyle-Produkt, aber die Menschen, die dafür affin sind, für die ist es eine unheimliche Verschönerung. Mhm. Ähnlich wie wenn jetzt jemand total schlechte Zähne hat oder vielleicht nach einem Unfall oder die Zähne verloren hat, der geht zum Zahnarzt, der kriegt Brücken, Veneers, was auch immer. In dem Moment, wo die neue Arbeit im Mund sitzt, sind die Menschen zu Tränen gerührt, weil der Mund, wenn du mich fragst, der emotionalste Bereich im Gesicht ist. Das Gesicht eines Menschen ist unheimlich emotionalisierend. Schöne Lippen emotionalisieren, schöne Augen bei einer Frau oder auch beim Mann, ne? Es ist emotionalisierend und die Menschen, die affin für diese Art von Schmuck sind, für die ist es eine absolute Verschönerung. Ich habe auch viele Kunden gehabt, die oder habe nach wie vor viele Kunden, die zum Beispiel Zahnfehlstellungen haben, ja, sogenannte verschachtelte Zähne, was ich persönlich sehr geil finde. Also ich sehe die Perfektion im Imperfekten. Ne, so und aber das ist auch immer, liegt immer im Auge des Betrachters. Und auch den Menschen konnte ich dann zum Beispiel über Grills eine total schöne Zahnstellung bauen und
Selbstwert steigern.
Übertrieben. Mhm. Übertrieben. Anderen Kunden, letztes Jahr sein oder Anfang diesen Jahres hatte ich es auf jeden Fall, ist noch keine 10 Monate her, denke ich. Hatte ich einen Kunden, einen Tätowierer aus Berlin. Und der hat sich bei mir, wollte einen Bottom Six machen lassen. Total verschachtelte Zähne im Unterkiefer. Also ein eingedreht, einer weiter vorne, einer kaum von vorne sichtbar, geht richtig nach hinten. Und er wollte das verschönert haben. Er wollte total, sag so wie bei dir, so ganz gerade Zähne, so möchte ich das gerne haben. Und ich konnte ihn wirklich davon überzeugen, mit der Zahnstellung zu arbeiten, die er hat. Und wir haben die Grills gebaut, haben einen Termin für das Fitting koordiniert was ja mittlerweile auch mein Team macht, meine Mitarbeiter, ganz liebe Grüße an mein Team. Ich habe über fünf Jahre, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, gestruggelt mit Team, mit Mitarbeitern, ja, also falschen Menschen vertraut, war natürlich selber auch noch lange nicht da, wo ich heute bin, als Unternehmer, als CEO, als Chef. Und jetzt habe ich mein Team mittlerweile. Es ist unfassbar, wie das Universum uns energetisch zusammengetragen hat. Genau, und dann wurde ein Termin koordiniert, er ist vorbeigekommen, wir haben das Fitting gemacht und der Typ war, wir reden jetzt von einem Kerl, einem Tätowierer, ja, so, er hat jetzt nicht geweint, aber es war ein emotionaler Moment. Und jetzt musst du dir vorstellen, da stehen zwei erwachsene Männer sich gegenüber, Alter, und er wird emotional, natürlich werde ich auch emotional, so, und dann meine ich zum Dicker jetzt, wir können ja nicht beide heulen, so.
Haben denn die Rapper und Rapperinnen oder MusikerInnen, haben die dann auch so emotionale Momente oder ist das dann eher
auch,
cool?
Es ist, klar, vielleicht wird es irgendwie runtergespielt oder so, ne? Aber ich meine auch da energetisch sehr, sehr positive Energie gespürt zu haben. Und ja, das, wie gesagt, ist das, was auch von Anfang an mein Grundgedanke war. Ich habe erst spät verstanden, dass ich mit all dem auch Geld verdienen kann, wenn ich meine Arbeit gut mache. Wie gesagt, ich wollte selber neue Grills haben und war total angefressen darüber, dass sich keiner diesen Schuh anzieht. Jedes scheiß Startup kommt nach Berlin. Alle machen hier irgendwas, aber Grills ist so, nee, da kümmert sich keiner.
War wahrscheinlich
drum.
Zu nischig und du es hast war eben die Pionierarbeit und, geleistet.
Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank für die Blumen. Und es ist auch so, es ist ein absolutes Nischenprodukt nach wie vor. Also ich meine, durch die Arbeit, die ich die letzten 6 Jahre, mein Unternehmen ist jetzt 6 Jahre alt geworden, am 4. Juli, am Independence Day.
Da würde ich auch gleich nochmal den Bogen schlagen zu, ich glaube, dass du und UFO euch auch gegenseitig ein bisschen bedingt habt in eurer Beziehung, die ihr hattet oder als ihr euch kennengelernt habt, ist meine Wahrnehmung von außen, dass gerade mit dem, ich bin ein Berliner Cover, ich bin 2 Berliner, ich bin 3 Berliner, man ja immer komplett die Fresse voller Grills
sieht.
Und es wurden ja auch immer krassere Grills mit jedem Cover. Also das erste war ja noch sehr
Das erste
clean.
War so, wie ich jetzt trage, ne?
Genau.
Oben, unten einfach Gold.
Genau, das zweite war dann mit dieser
Das war so eine, man könnte sagen, Spinnenbein-Optik,
Spinne, ne?
Ja, genau.
Und das dritte war dann tatsächlich mit Diamanten und Colored.
Unten alles iced
also
out.
Das sah halt wirklich, ja. Wie die Kids sagen, geisteskrank aus.
Es waren auch geisteskranke Projekte, weil ich habe die Goldgrills für ihn gefertigt, war damals noch in Pichelsberg bei dem allerersten Techniker in seinem Labor und das lief vielleicht ein halbes Jahr gut. Entschuldige. Und dann kam der Techniker zu mir. Es gab dann schon so einen kleinen Wutausbruch. Ja, und dann wurde ich einmal klein gemacht.
Von wem?
Von ihm.
Von deinem Techniker oder
von
UFO?
Von meinem Techniker. Ja. Der mir dann, er war halt auch älter, ne? So damals, glaube ich, Anfang Mitte 50. Und der hat mir dann halt erzählt: So, Junge, hör mal zu, ist ja alle ganz lustig hier, aber ich habe hier eine Frau und einen Sohn zu ernähren, ne? Und der war Zahntechnikmeister, hatte in seinem privaten Wohnhaus unten sein Labor drin. Geil aus. Ich weiß ja auch heute, was die ganze Scheiße kostet, Alter. Also, das ist, heute kann ich es natürlich auch viel besser nachvollziehen, aber der hat mir dann, da war das erste Mal, dass ich direkt am Anfang schon, ich hatte noch nicht mal eine Firma gegründet, ich hatte noch nicht mal einen Firmennamen und direkt so ein Bob. Ne, ein Ding, da wurde wieder eine Wand hochgezogen und ich habe verstanden, okay, hier ist jetzt Schluss mit ihm. Und da hat sich der Typ Mensch, der ich bin, Gott sei Dank, ich stehe immer einmal mehr auf, als ich hinfalle. Das ist aus meiner Sicht übrigens auch der einzige Unterschied zwischen Gewinner und Verlierer. Der Gewinner frisst genauso viel Scheiße wie der Verlierer. Aber der Gewinner sagt einmal mehr, scheiße, okay, ich stehe wieder auf. Wieder von vorne, egal wie. So. Und ich war sehr schnell in einer Situation, wo er mir gesagt hat, so mit uns, das wird nichts. Ich glaube da auch nicht so dran, nimm mir das nicht übel und so. Klar, kann ich auch verstehen, ne? Mhm. Anderes Alter, unheimlich viel Geld in seine eigene berufliche Karriere investiert, arbeitet seit Jahren für Zahnärzte, fertigt Sachen an. Das ist ein seit Jahrzehnten wahrscheinlich, zwei Jahrzehnten geschlossener Kreislauf, von dem er nicht bereit war, den auf Risiko zu setzen, was völlig in Ordnung war. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 5, 6, 7 Aufträge tatsächlich. Die allerersten 5, 6, 7 Aufträge, noch total schwierig, alles über Facebook-Nachrichten und Fotos. Da war halt noch nicht wie heute, ne? Wir haben Support, einen WhatsApp-Support, du kannst anrufen, E-Mails vorbeikommen.
Was vor allem ein Online-Shop.
Ich habe einen Online-Shop, ja. Es ist schon Wahnsinn, wie sich das alles entwickelt hat. Und ich habe dann damals meine 5, 6, 7 Aufträge, die alle in unterschiedlichen Produktionszyklen waren. Nichts von denen war fertig. Habe die einfach eingepackt und bin nach Hause gefahren, nach Neukölln und habe mir überlegt, okay, wie geht's jetzt weiter? Und dann ist mir eingefallen, ey, da gab's so einen Typ, der hat dir schon vor Monaten auf Facebook geschrieben, mit dem hast du früher Football gespielt, dass der unheimliches Interesse hätte, da mitzuwirken. Und so habe ich die nächste Stufe gefunden, mhm, auf meinem Weg zum Unternehmertum.
Und wann wurde Goldjunge geboren?
Goldjunge wurde geboren am 18.06.87 und wissend, dass er ein Goldjunge ist, wissentlich wurde er zum Goldjungen durch tatsächlich ich wollte sagen Interview, aber es war kein Interview, sondern es war ein Beitrag, den du mir geklärt hast damals über bei Weiß und Neusi. Seitdem
Shoutout an Klaus Schwartau, Shoutout an Niklas Fuchs.
Ja, Mann, Shoutout an euch beide. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Es war auch jetzt rückblickend, ich habe mir den letzten sogar nochmal angeguckt. Crazy.
Es war zuerst ein written Interview oder written Content aufgeschrieben und wir sind zu deiner Produktionsstätte. Das war dann aber tatsächlich Brandenburg, ne? Wo wir
das
rausgejuckelt
war,
sind.
Genau, das war in Falkensee. Ja. Das war dann quasi meine zweite Anlauf oder die zweite Techniker, mit denen ich gearbeitet habe. Dieser Techniker war damals in einem Dentallabor angestellt und ich habe dann einen Deal mit seinem Chef gemacht.
Mhm. Dass er das produzieren durfte.
Dass er das dort produzieren durfte für mich. Der Deal, den ich mit ihm hatte, das war quasi ein Deal pro Einheit. Ja, jetzt sagt man, ein Zahn, ein Cap ist eine Einheit. Das war finanziell ein sehr schlechter Deal für mich. Aber nochmal, es ging mir nicht ums Geld. Mhm. Wichtig war für mich, dass ich einen Produzenten habe, der erfahren in dem Bereich ist. Ja, mir ging es von Anfang an auch um Qualität. Ich habe gesagt, noch eine 0815 Grillsbude braucht die Welt nicht, weil damit sind die USA voll bis oben hin. Deswegen habe ich gesagt, wenn ich das mache, dann on some German engineering type of shit. So krass. Weil
ich hatte nur das Gefühl, dass mit diesem Weiß, beziehungsweise damals noch Neusi-Artikel, dann wurde ja noch ein Video produziert, weil sie auch gemerkt haben, kann ich jetzt auch aus dem Hintergrund sagen, ich habe mal bei Weiß gearbeitet, das war einer der bestlaufendsten Beiträge in diesem Monat damals. So klicktechnisch.
Das ist ziemlich viral gegangen, ne?
Das war verrückt. Also vor allem auch, ne, ich habe das einfach so platziert und habe gesagt, ey, Gündel ist ein richtig krasser Charakter, auch mit deinen Dreads damals noch. Der macht
doch
einfach.
Du hast ja nicht gelogen.
Nee, du hast doch einfach echt was her. Und ich meine, du bist deine Marke.
Dankeschön.
Gerne. Und dass wir es dann auch so ein bisschen Rookie-mäßig einfach gemacht haben und so, ne, ich glaube, Niklas war damals noch Praktikant oder ich weiß nicht genau, ich will dir nicht zu nahe treten, was deine Rolle damals war, aber es war so, ja, okay, komm, fahrt da hin, Kinder, geht ein bisschen spielen.
Spielt mal ein bisschen
so,
und dann
wir schreiben
um 20 Uhr wieder da, bitte.
Wir schreiben da einen Artikel und naja, mal kicken. Und das ging halt wirklich durch die Decke. So, damit hat auch niemand vom höheren Management gerechnet, dass eben noch dieser Videocontent, der damals noch sehr rar war zu der Zeit,
ja,
der dann auch noch produziert wurde und ausgestellt wurde. Und da hatte ich das Gefühl, dass das so ein bisschen der Startschuss war, dass auch die breite Öffentlichkeit, also ne, du hattest schon immer, auch durch UFO, das war ja alles parallel, du hattest schon immer eine starke Online-Präsenz, auch immer gute Themen bei Insta oder auf Social Media. Und das war dann aber so der Startschuss, dass dann die BZ kam. Dann kamen irgendwie andere Medien auf dich zu und haben gecheckt, okay, das ist nicht ein Spielplatz, sondern das ist relevant.
Das ist jetzt hier nicht nur so ein Hip-Hop-Ding.
Genau, das ist nicht die Hip-Hop-Nische, die damals bei weitem noch nicht so popkulturell relevant war wie jetzt.
Genau.
Sondern das ist wichtig.
Das ist ein Thema, was gesellschaftlichen Wert hat.
Absolut. Und es ist vor allem auch was, was man nicht einfach ausblenden kann, weil es gehört zur Kultur. Es ist eben nicht nur die Musik. Und dann warst du natürlich auch einfach ein sehr dankbarer Charakter, den man interviewen durfte. Hat das mit dir gemacht, dieses, ich möchte jetzt nicht sagen, dass du ein Star bist, ne?
Nein, bitte nicht.
Weil das so bin ich nicht. Nehmen wir uns auch nicht wahr.
Nee, absolut nicht.
Aber du bist ja schon eine Person, die im öffentlichen Leben steht.
Ja.
Auch eben durch deine Marke, durch die Nähe an große Rapper und Rapperinnen, die Nähe an UFO damals. Die Leute kennen dich, die sich in diesem Mikrokosmos bewegen.
Ja.
Wie war das für dich von... Du sitzt in deiner Bude in Neukölln und hast keine Ahnung, wie du die 6 Grills produzieren sollst. Du hast plötzlich den bestlaufendsten Artikel, du bist im Berliner Fenster, Insta-Follower trudeln rein, die Leute wollen, dass du auch deine Meinung sagst, dass du dein Gesicht zeigst, dass du mehr von deinen Erwartungen teilst. Wie war das? Weil das stelle ich mir schwierig vor, den Schritt zu, okay, ich bin jetzt eine Person des öffentlichen Lebens, die ich vielleicht nie sein wollte.
Das hat sich für mich gar nicht so angefühlt. Also diese Aufmerksamkeit, die dann kam, die habe ich gar nicht so stark gespürt, beziehungsweise ich habe gar nicht so eine starke Veränderung gespürt. Wie gesagt, ich war immer schon kommunikativ. Ich habe dadurch, dass ich dann aufgelegt habe und so, ich werde sagen, kannte man mich, aber viele der Businesses, die ich vorher hatte,
Öl und KDW fällt mir da nur ein.
Oh ja, ich hab mal.
Das ist meine Lieblingsgeschichte.
Ich habe tatsächlich mal extra natives Olivenöl aus von einem Familienbetrieb aus Griechenland importiert und mit meiner damaligen Geschäftspartnerin, also es war eigentlich ihr Business, sie hat mich damit reingenommen, es war eine ehemalige Freundin meiner Mom. Meine Mom hat sich dann irgendwann gemeldet und meinte, ey Junge, die braucht da dringend Hilfe. Ich weiß, du hast keine Kapazitäten, aber du hast bestimmt Bock, noch was zu machen, also melde dich doch da mal. Und dann haben wir, ich weiß nicht, ein halbes, dreiviertel Jahr haben wir extra natives Olivenöl ans KDW verkauft. Ich hatte damals einen BMW E34, die BMW-Kenner wissen sofort, welches Auto das ist. Für die keine Ahnung haben, es ist ein alter 5er BMW. Der war Baujahr 87. Erstzulassung 90, glaube ich, und mit dem, da habe ich dann 300 Liter extra natives Olivenöl in den Kofferraum geschmissen und bin mit dem Ding KDW an Liefereingang und dann, moin, wo kann ich mein Öl hier abstellen? Ja, fährst du durch? Ja, danke. So, das war geil, das war auch geil, ja. Ich habe mein Geld über ein Jahrzehnt auf der Straße verdient. Ohne jetzt unbedingt darauf eingehen zu wollen, mit was und wie und die Leute können sich das denken. Deswegen kannte ich viele Leute und viele Leute kannten mich und dadurch, dass ich, so wie ich jetzt auch ein Top-Produkt verkaufe, ich immer Top-Produkte verkauft habe, war ich überall gern gesehen und deswegen war diese neue Aufmerksamkeit nichts, womit ich jetzt nicht umgehen konnte. Ich habe mich zu der Zeit auch wohlgefühlt mit einem gewissen Rampenlicht, habe dann vor allem über die Zeit, über die 3 Jahre, die ich sehr intensiv mit Uwe verbracht habe, wie ich ihn damals liebevoll genannt habe, aber auch schnell gemerkt, dass ich zum Beispiel für diese Aufmerksamkeit nicht gemacht bin. Mhm. Das ist nicht meins. Das ist Aufmerksamkeit auf einem Level, was nicht mehr schön ist oder was mir persönlich viel, viel, viel zu viel war. Also egal in welcher Stadt in Deutschland wir waren, ja, in dem kleinsten Kaff, Alter, wenn wir uns in den letzten kleinen Italiener da irgendwo in der Innenstadt gesetzt haben, das hat vielleicht 10 Minuten gedauert, auf einmal standen 50 Kids mit Handy vorm Laden und die haben ja auch alle kein Benehmen, ne? Da kommt keiner mehr und sagt, lieber Herr UFO, Entschuldigung, dürften wir vielleicht ein Foto mit Ihnen machen? So, nee, die kommen mit dem Handy an unseren Tisch gerannt, während wir gerade irgendwie, weißt du, noch
aber vermisst einen Kartoffelsalat. Du trotzdem die crazy Tourzeit? Ich meine, es sind ja auch immer echt witzige Stories, auch wenn es ultra klar. Anstrengend ist und so.
Also da sind unheimlich viele.
Aber schaust du manchmal zurück, ohne jetzt so negativen irgendwie Beigeschmack, aber denkst du so, es war auch schon cool?
Ich schaue sehr oft zurück, sehr, sehr oft. Ich bin unfassbar dankbar für all die Erfahrungen, die ich sammeln durfte. Unabhängig, ob positiv oder negativ. Ich bin auch einem UFO nicht sauer. Niemals. Also ganz im Gegenteil. Also ich denke mir halt auch, du wirst ja darauf nochmal ein bisschen auch eingehen, selbst wenn es zwischen ihm und mir nicht schön auseinandergegangen ist, bin ich hundertmal dankbarer für die Zeit, die gemeinsame Zeit, die wir hatten, als dass ich sauer auf ihn bin oder enttäuscht bin über die Art und Weise, wie das auseinandergegangen ist. Dafür überwiegen die positiven Erinnerungen um ein Hundertfaches. Das ist zum Beispiel auch, ähnlich gehe ich mit dem Tod meiner Mutter um. Ne? Meine Mutter hat meine Schwester und mich alleine großgezogen. Wir sind ohne Vater groß geworden. Ich habe sehr früh, mit 9 oder 10 Jahren, ne, ging es bei mir irgendwie so im Kopf los, so, ja, du musst dich jetzt hier zum Mann in der Familie entwickeln und so. Und natürlich, wenn deine Mutter nicht mehr, das ist scheiße, so ohne Mama. Vor allem, meine Mama war bis zum Ende, ich will nicht sagen meine beste Freundin, aber mein Hero. So, alles, was ich heute mache, die Basis für alles, was ich heute raussende, habe ich von meiner Mom. Meine Mom war ein Typ, Mensch, die hat mir nicht gesagt, du musst so und so. Die hat es mir gezeigt. Und dann hat sie gesagt, guck mal, ich mache so und so und dadurch kommt das und das und das. Die hat mir alles vorgelebt, auch den Hustle. So, ne, voll berufstätig. Wir haben über 10 Jahre lang, sind wir jedes Wochenende auf den scheiß Flohmarkt gegangen. Das war wie eine Familientradition. Ich komme Samstag da an, pack Keller aus, pack alles ins Auto. Sie am Sonntag zum Flohmarkt, steht da. Ich komme dann zum Flohmarkt, pack wieder ein. Wir zählen unsere paar Groschen, die wir da machen. So das Hasseln, ich habe das alles von ihr in die Wiege gelegt bekommen. Ich konnte mir das alles sehr gut abschauen, das wollte ich sagen, genau. Und dementsprechend bin ich heute nach wie vor sehr dankbar über alle Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und ich habe dann auch verstanden, dass, egal ob jetzt UFO oder mein Techniker oder andere Menschen, mit denen ich meine Beziehung, ja, die auseinander, das sollte nicht sein. Das war nicht das Universum oder Gott, woran auch immer man denken, glauben möchte. In meinem Fall ist es das Universum. Das Universum hat diesen Weg für mich nicht vorgesehen, sondern einen anderen Lernweg. Ich hätte zum Beispiel, wenn ich mir vielleicht das eine oder andere Mal mehr auf die Zunge gebissen hätte, ja, und gesagt, scheiße, aber egal, mache ich trotzdem, viel früher für Amis produzieren können. Mhm. Ja, ein UFO ist ja, was Deutschrap angeht, in meiner Welt nach wie vor die Nummer 1, so, und auch von seiner Denke, von seinem Kopf. So, sag mir, wer hat ein Feature mit Lil Baby, mit Gunner, mit Future, fucking. Und das zum Beispiel, ne? UFO hat dieses Feature mit Future manifestiert. Jahre vorher. Und so läuft es halt. Ne, das so funktioniert dieser Prozess. Und ich habe dann aber auch für mich akzeptiert, dass dieser Weg nicht meiner war. Weil wenn ich darüber zum Beispiel zu den Amis gekommen wäre, wäre das eine Sache gewesen, es hätte dann am Ende immer gehießen, ja, das war ja durch mich. Und obwohl ich das damals gar nicht so verstanden habe, hat mir das Universum diese Mauer hochgezogen, hat gesagt, auch wenn das jetzt schmecken würde, du hast erstmal noch einen gewissen Lernweg, eine gewisse Lernkurve, die du machen musst, damit nämlich, wenn du an den Punkt kommst. Und mir war klar, ich komme an den Punkt. Und jetzt bin ich an dem Punkt. Ich überlege, also ich habe jetzt gerade Grills für Bandplay gefertigt. Shoutout an Bandplay, einer der erfolgreichsten Produzenten momentan in den USA, einer meiner absoluten Lieblingsproduzenten. Ich bin todes Young Dolph-Fan. Rest in peace, Alter, dass dieser Typ nicht mehr lebt, ist stimmt mich unheimlich traurig. Und ich habe ihn, Key Glock und Bandplay kennengelernt 2019 auf, war das nicht eure Veranstaltung? Nee, was war denn das? War das eine Streetlife-Veranstaltung?
Ich glaube, das war nichts von mir, aber ich weiß, welche Veranstaltung.
Ich glaube, es war eine Streetlife-Veranstaltung und da habe ich aufgelegt. So, und die haben danach, sind da aufgetreten und ich konnte mit allen quatschen, so ein bisschen kennenlernen. Mit Bandplay aber am intensivsten so. Mhm. Der war am kommunikativsten. Und die waren ja jetzt mit Key Glock auf Welttournee und waren auch in Europa unterwegs und hat mich Bandplay angeschrieben. Einfach 3 Jahre später, er sagt, yo, Bro, so, I'm in the city, can you take my mode? Ich war so, Dicker, was? Ich lag sogar, ich sag's dir ehrlich, es war Sonntagabend, die sind im Haubentaucher aufgetreten und ich lag mit meinem damals 12 Wochen jungen Welpen auf der Couch. Er hat gepennt und ich habe mich in dem Moment für ihn entschieden. Ich habe gesagt, so gut ist vielleicht auch businesstechnisch für mich mehr, ich bleibe jetzt hier. Ich bleib hier mit ihm liegen. Mir ist es jetzt gerade wichtiger, dass dieses Bündnis so intensiver wird. Und dann habe ich am nächsten Tag bei Play angeschrieben, ob die noch einen Off-Day haben. Er sagt, Bro, wir treten heute in Hamburg auf, morgen haben wir einen Off-Day in Hamburg. Ich sage, okay, say less, ich komme vorbei. Ich bin nach Hamburg gedüst, habe die Abdrücke genommen, hab mit ihm gechillt, habe mit Manny Ill, glaube ich, heißt der, gechillt. Der ist Audio-Engineer, auch für Young Thug und unheimlich viele da drüben. Sehr, sehr, auch das war so ein, die Energie hat einfach gestimmt.
Goldjunge International.
Ey, so, und für mich ist es auch schön, bis heute musste ich mich niemandem aufdrängen.
Und anbiedern.
Niemandem. Mhm. Niemandem. Jeder in Anführungsstrichen Celebrity, der Grills oder Schmuck von mir bekommen hat, die sind alle zu mir gekommen. So, damit will ich mich jetzt nicht so aufbrüsten. Es ist völlig in Ordnung, wenn man Leute angeht und sagt, ey, guck mal, ich habe hier eine neue Klamottenbrand und ich würde dir gerne ein Paket zusammenstellen und. Das ist völlig in Ordnung, aber
fürs Ego.
Wir reden über Rap, wir reden dann nochmal über Deutschrap, ja, das ist das Thema Ego ist ein unheimlich schwieriges Thema da, was, ne, ich bis heute nicht verstehe. Ich hatte viele Situationen mit Leuten aus dieser Szene, wo Ego-Probleme entstanden sind. Aber ich denke mir, du bist der Millionär. Weißt du das? Also, ne, so, du bist der erfolgreiche Künstler mit, weiß ich nicht, egal welcher Künstler das jetzt war, ne? Aber ich dachte immer, hä? Wo kommen diese Filme her? Und
wie fühlst du dich dann aber als, ohne das jetzt böse zu meinen, aber so als Zaungast der Musikindustrie, als der Schmuckhersteller, der Grillshersteller, ist da deine Wahrnehmung?
Für mich ist es vollkommen in Ordnung, weil ich mich selbst mit Deutschrap kaum identifiziere. Ich habe sehr spät erst angefangen, Deutsch-Rap-Musik zu hören. Dadurch, dass ich früh in den USA war, ne, so mein, ich bin zum Hip-Hop gekommen durch DMX, durch Nas, Wu-Tang, vor allem aber Nas. Nas, ich glaube, als ich das erste Mal im Matic das Tape gehört habe, da diese 13 Track, da war vorbei. Da war es einfach vorbei. Ich habe von da an, ich habe jedes einzelne Nas-Album als Originalalbum zu Hause. Ein bisschen angeben jetzt, aber und deswegen hat mich Deutschrap noch nie so getriggert. Der Style im Deutschrap gefällt mir auch heute noch, also es ist heute für mein Empfinden besser als vorher, aber dieses so Picaldi-Hose, TNs, Plattenkette, das ist nicht mein.
Hose in den Socken.
So, auch da, leben und leben lassen, ne? Vollkommen in Ordnung.
Absolut.
So, egal wie du dich, Hauptsache du fühlst dich wohl, ne? Aber ich habe da für mich, das hat mich noch nie so wirklich angezogen. Aber auch da, in dem Moment, wo ich meine, das ist auch so ein Ding, warum bin ich heute mit dem, was ich mache, so erfolgreich? Oder andersrum, jetzt klopfe ich mir mal selber auf die Brust, warum verkauft kein Mensch in Deutschland mehr Grills als ich? Ich habe für mich noch nie eine Konkurrenz gesehen. Noch nie. Das heißt nicht, dass es die nicht gab oder nicht gibt, aber das ist die Einstellung, die du brauchst, um... Du musst das ausblenden, ne? Weil sonst bist du zu angreifbar. Jetzt wollte ich noch eine Sache dazu sagen, Mann, aber mein scheiß Kurzzeitgedächtnis hat's wieder rausgeschmissen.
Wir sind doch fast am Ende. Wir haben nämlich fast schon die anderthalb Stunden voll.
Wirklich? Mhm. Das ist ja crazy, Alter.
Ja, ist wie wenn wir einfach telefonieren.
Ja, wirklich.
Günni redet und redet.
Alle zwei Stunden wird die Verbindung unterbrochen. Dann ist so, oh, hallo, ja, waren ja schon wieder zwei Stunden.
Ich würde zum Abschluss...
Genau. Gibt's was du noch betiteln möchtest?
Ich habe noch zwei... kleine Sachen, glaube ich. Ich schaue hier ein bisschen auf meinen Spickzettel.
Mach mal.
Wir waren,
ich habe beim Abi auch gespickt. Abitur, 3,4.
Da hast du geschmeckt und dann hast du eine 3,4.
Krass, oder? Also, ja, ja. Das
spricht nicht für dich, für Spicken.
Also, es spricht nicht, und das habe ich auch vorhin gesagt, ich bin ein Pragmat, ich bin kein Theoretiker.
Wir waren ja den ganzen Podcast über sehr positiv, sehr Energie. Es hat sich alles so entwickelt, wie es für uns beide gut war. Auch wenn wir Scheiße gefressen haben, sind wir wieder aufgestanden, Ups and Downs. Was mich aber fragt, was nervt dich denn so richtig krank ab? Wo du wirklich sagst, das ist ein Thema, da kann ich noch so positiv sein, es nervt.
Also, worüber wir gerade schon gesprochen haben, Ego, ne? Dieses Ego, das nervt. Also es hat mich so sehr genervt ab einem gewissen Punkt, dass ich gesagt habe, ich ziehe mich jetzt zurück. So, deswegen sieht man mich auch nicht mehr mit den ganzen Leuten. Ne? Das heißt nicht, dass die scheiße sind und ich bin gut, um Gottes Willen, Alter. So, ich würde mir so eine Aussage nie erlauben. Aber die Menschen waren nicht für mich. Mhm. Diese Freundschaften, diese Geschäftsbeziehungen, die waren nicht für mich. Und das Thema Ego, das ist eine Sache, die mich unheimlich nervt. Aber auch im Privaten. So, Menschen mit Erwartungshaltung, überall, wo Emotionen drin sind, das ist immer messy. Ne, das ist immer sehr, sehr anstrengend. Und ich habe dann aufgrund dessen, dass ich oft gemerkt habe, dass so Ego-Probleme entstehen, obwohl ich nicht verstanden habe damals, warum die Leute Ego-Filme schieben. Heute weiß ich, es gibt halt Attribute, die kannst du dir mit Geld nicht kaufen. Und
die werden mit Geld vor allem auch nicht besser.
Die werden mit Geld nicht besser. So, die gewisse Sachen kannst du durch Geld aufwerten. Mhm. Ja, deine wohnliche Situation, deine Optik oder. Aber wenn es um den Charakter geht und wenn es um Mindset geht, schwierig.
Was gibst du denn Leuten für einen Tipp? Weil dieser Podcast hier soll ja auch Tipps vermitteln, aus unserer eigenen Erfahrung. Weil ich merke es auch oft und ich bin ja wirklich in der Musikindustrie tätig, in verschiedenen Bereichen und lerne sozusagen natürlich auch viele Leute kennen. Und Menschen fragen mich vor allem auf Social Media auch ab und an, wie ich damit umgehe, mit diesem sozialen Druck, dieses, man muss in Anführungsstrichen auf Partys gehen, man muss Drogen konsumieren. So Spoiler Alert, ich mache nichts von dem. Also ich treibe mich nicht auf diesen Industrie-Events rum.
Ja, 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 pack mal dein Tütchen ein. Ja.
Und ich bin auch der Meinung, dass wir als in Anführungsstrichen neue Generation auch ein bisschen Verantwortung haben, 100%. Auch zu sagen, man kommt an sein Ziel nicht nur, wenn man Schema F fährt und bis morgens um 5 feiert. Klar kann man das machen, wenn es einem gut tut, aber ich persönlich merke, es ist einfach überhaupt nicht mein Film. Nee, trotzdem bin ich ja auch in dem, was ich mache, für mich und meine Wahrnehmung erfolgreich,
ja,
und bin auf der richtigen Reise.
Ja.
Nur ich weiß, dass viele das bei Insta dich auch fragen und du das dann ja auch in deinen Story-Slides sagst, dass es eben nicht diesen einen Weg gibt, so dieses Schema F-Ding.
Nein.
Mach dein Ding, vertrau auf dein Bauchgefühl. So was wäre so das Ding, wo du sagst, ey, ich fühle so einen Druck, ich muss das machen anscheinend, aber ich will lieber mit meinem Hund auf der Couch chillen.
Natürlich, natürlich. Das,
wie setzt man diese Prios, wie setzt man sich an erste Stelle und ist mit dieser Entscheidung dann auch fein?
Das ist eine gute Frage.
Danke.
Also, wie schafft man das? Auch da, man macht es einfach. Ja, also.
Aber Grenzen setzen, Riesenthema, ne?
Grenzen setzen, ein Riesenthema. Ich habe vorhin schon kurz auch erwähnt, dass eine Work-Life-Balance, Jock, so, was für eine Work-Life-Balance. Ich habe mich vor langer Zeit für mich entschieden. Viele Menschen, auch in meinem Umfeld, viele Menschen sehen das als ein sehr egoistisches Verhalten, was vollkommen okay ist, weil, was ich auch gelernt habe, es ist immer Interpretationssache. So, was. XYZ,
ich nicke energisch mit dem Kopf.
Genau. So, ne, das ist was XYZ cool finden. Das muss nicht heißen, dass ich es cool finde. Und selbst wenn wir realisieren, wir finden nicht das gleiche cool, muss es nicht heißen, dass wir nicht cool miteinander sein können. Dann geht's wieder, der nächste Schritt ist dann Toleranz, Akzeptanz. Mann, hören wir uns erwachsen an, Alter.
Hättest du das gedacht?
Nie im Leben. Mama wäre stolz.
Mhm.
es ist schwierig, alles jetzt auf quasi einen Tipp runterzubrechen. Aber wenn ich es auf eine Sache beschränken müsste, dann würde ich den Menschen, wünsche ich mir, dass die Menschen sich selbst an erste Stelle setzen. Weil alles andere kommt danach. Ein Mensch, meine Mom zum Beispiel, war ein unheimlich sozialer Mensch. Ja, ich kann dir nicht sagen, wie viele Menschen hier Mutti zu ihr gesagt haben. Ja, die war Mutti für viele, hat sich um sich selbst aber null gekümmert. Deswegen ist sie am Ende auch ganz tragisch, total aus dem Nichts an einem Aneurysma gestorben. Ja, hatte zwei Herzinfarkte 2007, also da war gesundheitlich, ging es ihr nicht gut. Und trotzdem, Duracell, ja, Power, Power, Power. Und auch da ist es eine Frage dessen, ne, das Verhältnis sollte bestmöglich stimmen. Aber ich musste alles andere ausblenden, alles andere opfern, weil das ist auch eine Sache. Jeder will der geile Typ, ja, so, everybody wants to be the man. Aber wer ist bereit, alles zu opfern? Beziehung zu opfern, ja, ich bin 35, ich habe keine Beziehung, ich habe keine Kinder, ja, weil ich oft in Situationen war, wo ich gemerkt habe, natürlich nimmt eine Beziehung Zeit in Anspruch. Hirnschmalz. Ja, du musst dich mit den Menschen beschäftigen, du möchtest es ja dann auch. Und ich habe mir gesagt, diese Zeit habe ich nicht. Diese Zeit möchte ich jetzt in meine berufliche Zukunft investieren. Und da das, wie gesagt, nicht einfach nur ein Business für mich ist, sondern ein Lebenswerk, ja, ich sehe mich als den Typen, der das für seine Community, für seine Kultur auf die Beine stellen konnte. Wenn ich, Gott bewahre, aber morgen nicht mehr aufwache, wünsche ich mir, dass Leute mich so in Erinnerung behalten. So, ah, das war doch der Typ, der als erster so ein krasses Grills-Business, ne, und Schmuck gemacht hat. Und
das hast du richtig schön gesagt.
So, das ist...
Da gehe ich zu 100% mit.
Aber das muss nicht der Anspruch von XYZ sein. Ne? Also am Ende des Tages hört auf euer Bauchgefühl. So, euer Bauchgefühl wird euch immer kommunizieren, in welche Richtung es geht. Selbst wenn ihr da, und es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr in dem Moment, wo ihr dieses Gefühl habt, noch gar nicht versteht, warum. Ja, du bist mit jemandem zusammen und auf einmal sagt dir dein Bauchgefühl, das ist es nicht. Und du denkst dich, hä, aber es war doch cool, wir waren doch letzte Woche noch im Urlaub. Und ein halbes Jahr später sitzt du und sagst, oh Gott sei Dank, Alter, jetzt verstehe ich, krass, Alter. Den Schritt, den ich jetzt gegangen bin, hätte ich mit der Person gar nicht gehen können. Vielleicht hätte ich dich sogar zurückgehalten. Ne, was auch immer.
Bauchgefühl ist wichtig, aber ich finde auch, so tough es klingt, krieg aber einfach auch deinen Arsch hoch. So, du musst hustlen.
Wunderschönes Schlusswort. Es gibt einen bestimmten Bereich auf dem Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Das kannst du nicht skippen. Du kannst es nicht skippen. Das ist
Lehrgeld.
Das ist wie ein physikalisches Gesetz. Mhm. Wenn ich jetzt das Fenster hier aufmache und rausspringe, dann werde ich nach unten fallen.
Bitte nicht, weil wir sind im 8. Stock.
Wäre es auf Nummer sicher. Aber verstehst du, was ich meine? Es ist ein physikalisches Gesetz. Es wird nie passieren, dass jemand aus dem Fenster springt, nach oben fällt oder in der Luft stehen bleibt oder so. Und genauso ist es mit Erfolg. Wenn du bereit bist, alles andere beiseite zu legen und jahrelang auf deinen Erfolg hinarbeitest, dann wirst du erfolgreich mit was auch immer du machst. Ob es ein Produkt ist, was du verkaufst, ob es eine Dienstleistung ist, die du anbietest, egal was es ist, aber du musst eine gewisse Zeit dafür opfern. Mhm. Und die Erfahrung, die du auf dem Weg dahin mitnimmst, du musst natürlich auch immer versuchen, Fehler machen ist unheimlich wichtig. Und scheiße ist es nur, wenn du sie 2-3 Mal machst. Ne? Also aus den Fehlern lernen, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und für mich war es mitunter das Wichtigste, das hat sehr viel Druck rausgenommen, weil natürlich steht man unter unheimlich viel Druck, gesellschaftlicher Druck, Druck über Social Media, ja, so, ich hatte in dem Moment auch Druck von Kunden, wann und Dings und Bab und zu teuer, Mama, überall Druck. Und von diesem Druck konnte ich mich nur lösen, indem ich alles andere ausgeblendet habe. Ich kann nicht mal sagen, ob das der richtige oder der falsche ist. So, das ist mein Weg. Mein Weg muss nicht der richtige Weg für jemand anderen sein. Aber wenn sich die Menschen aus diesem Gespräch auch nur ein, zwei Sachen mitnehmen können, dann
Dann Job dann, genau.
Dann haben wir unseren Job erfüllt. So.
Das sind schöne letzte Worte. Ich habe noch einen Punkt, den ich immer am Ende jeder Folge jetzt machen möchte. Auch wenn du nämlich nicht
weißt. Muss ich
jetzt singen? Das wäre schön. Das wünsche ich mir auf Instagram.
Okay.
Du weißt zwar nicht, wer mein nächster Gast ist, aber ich möchte, dass du eine Frage an meinen nächsten Gast formulierst, ohne eben zu wissen, wer es ist.
Eine Frage formulierst?
Mhm. Mit der würde ich dann die nächste Folge starten. Es kann random sein, kann sehr spezifisch sein. Du weißt ja nicht, wer es ist.
Um welche Thematik?
Egal.
Handelt, also ich kriege gar keinen, kannst du mir einen Hint geben? Das ist, es ist egal, ja? Was hältst du von Goldjunge?
Wow, okay, das grenzt die nächste Gast mal schon mal ein. Der nächste
wieso,
Gast.
Die kenne ich doch alle, also es kann doch gar nicht anders sein.
Okay, das Geheimnis werde ich noch nicht lüften, wer der nächste Gast ist. Hast du letzte Worte, die du loswerden möchtest?
Ich würde mich gern bedanken bei dir, bei deinem Team, ja, bei allen Menschen, die das hier heute möglich gemacht haben. Ich möchte mich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, vor allem den Zuhörerinnen.
Für die Ladies.
Für die Ladies, ja. Frauen, ihr seid das tollste Geschöpf auf diesem Planeten. Bei euch allen ist so, safe. Bedanken. Ja, ich bin sehr dankbar, heute hier zu sein. Nicht nur hier bei dir, sondern einfach noch am Start. Ja, ich bin dankbar dafür, dass trotz all der negativen Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe, ja, was viele waren, ich habe viel Scheiße fressen müssen, so wie wahrscheinlich auch viele andere da draußen. Bin sehr froh, dass ich trotzdem die Lust am Leben nicht verloren habe, dass, obwohl ich viel Grund zum Heulen hatte, immer einmal mehr lache. Ja, damit schließe ich das gerne ab. Das Leben ist schön.
Das ist so ein schönes Schlusswort. Schön. Da möchte ich nichts hinzufügen, außer...
Ich glaube, mein Welpe muss Pipi.
Passt auf euch auf und Hip-Hop lebt.
Hip-Hop lebt. Yeah!